ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Der euch das ganze Jahr über die Radsportwelt begleitet, und bei der Tour melden wir uns jeden Tag nach jeder Etappe mit Reaktionen, Analysen und allem, was so wichtig war. Und heute können wir, glaube ich, sagen, also sage ich jetzt einfach mal, haben wir eine der geilsten Etappen der vergangenen Jahre gesehen.
Ja.
Und darüber sprechen wir. Fabian Wickmann ist da, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Michael Ostermann von sportschau.de.
Hallo.
Ich bin Moritz Kasserlet und wir hören als allererstes Holger Gersker, unseren Radioreporter, der um 4:30 schon, verdammt früh heute, das hier in die weite Radiowelt der ARD transportiert hat.
Jetzt sind es noch 300 Meter. Vingegaard immer noch vor Pogacar, der sehr entspannt aussieht und der sich einfach den Punkt jetzt überlegt, wann trete ich an, wann überrasche ich den Dänen. Der geht jetzt aus dem Sattel heraus als erster. Pogacar sitzt immer noch auf dem Sattel. Es gibt eine leichte Rechtskurve und Vingegaard wartet auf den Antritt, den er dann kontern muss, oder tritt er als erstes an aus der ersten Position. Jetzt sind es nur noch 200 Meter. Vingegaard fast ein Stehversuch zwischen beiden, aber Evenepoel kann nicht mehr aufschließen, das ist klar. Noch 100 Meter. Vingegaard hat den Sprint eröffnet. Pogacar hat Probleme. Vingegaard ist immer noch vor und das wird ein knappes Duell zwischen den beiden. Jetzt kommt Pogacar auf gleiche Höhe. Das wird fast eine Finish-Entscheidung mit dem Zielfoto. Vingegaard ist immer noch vorn. Jonas Vingegaard ist immer noch vorn und gewinnt die Etappe vor Tadej Pogacar. Und damit belohnt er sich für diese starke Aufholjagd, die er geleistet hat. Denn das war nicht selbstverständlich, dass er zu Pogacar wieder aufschließt. Und jetzt kommt der Mann, der fast noch aufgeschlossen hätte, nämlich Remco Evenepoel, der jetzt mit 25 Sekunden Rückstand das Ziel erreicht. Und jetzt interessiere ich mich natürlich für Primoz Roglic, denn das ist natürlich der Pechvogel des Tages. Er ist wieder auf dem Rad, hat jetzt noch 150 Meter. Der Zeitrückstand mag gar nicht das Entscheidende sein, aber er wird jetzt gleich hier sozusagen vor meiner Nase vorbeifahren. Und ich werde mal schauen, wie es mit den Verletzungen aussieht. Er tritt noch relativ rund, muss man sagen, aber natürlich gibt es die ein oder andere Schürfwunde. Verliert hier eine Minute, aber das ist natürlich vor allem schmerzhaft gewesen. Jetzt kommt er ins Ziel, kommt hier an uns vorbei. Schauen wir mal. Au jemine, da fließt eine Menge Blut. Das ist kein guter Tag für Primoz Roglic, aber ein sehr guter für den Etappensieger, für Jonas Vingegaard aus Dänemark.
Den wir gleich hören werden. Wir reden auch über Primoz Roglic noch. Wir haben Rolf Aldag gesprochen am Teambus. Aber wir müssen einmal ganz kurz was sagen. Holger, rein regeltechnisch. Roglic hat heute dann doch nicht so viel Zeit verloren, wie es zunächst den Anschein machte.
Genau, also auf dem Papier war er 30 Sekunden hinter Remco Evenepoel. Aber da das heute keine klassische Bergankunft war, die letzten 3 Kilometer mehr oder minder auf diesem Plateau, wobei es ging erst runter und dann wieder ein bisschen hoch, da gilt dann Sturzzone sogar. Diese 3-Kilometer-Marke, und damit wird sein Sturz, der eigentlich ein klarer Fahrfehler von ihm war, nicht mal bestraft. Hat er wieder mal richtig Glück gehabt.
Okay, auch darüber reden wir gleich. Oder wolltest du jetzt schon einen Einwand reinbringen, Fabian?
Ja, es war ein bisschen durcheinander. Also ich finde es schon, also man kann das selber entscheiden. Die Jury kann das mit dem Organisator entscheiden, ob die 3-Kilometer-Regel gilt oder nicht. Laut Reglement stand es auch vorher drin, dass sie gilt. Komischerweise ist es aber, die Bergwertung war bei 2800 Meter vor Ziel. Also wenn man vor der Bergwertung gestürzt wäre, also 200 Meter davor, hättest du rein theoretisch dieselbe Zeit gekriegt, was ich ein bisschen komisch finde. Und auch das Finale, also den letzten Kilometer war noch, die 500 Meter, sagen wir mal, war flach, aber die letzten 500 Meter, die gingen schon ganz schön steil berghoch. Deswegen, das haben wir im Sprint auch gesehen, also das waren bis zu 7% dort. Das war nicht einfach. Dementsprechend sollte man da, aus meinem Verständnis würde die 3-Kilometer-Regel dann nicht gelten. Sie haben sie aber angewendet wegen dieser gefährlichen Abfahrt, aus gutem Grund auch, meines Erachtens. Ich meine, andererseits muss man sagen, man muss auch Radfahren können. Alle anderen sind sturzfrei durchgekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht Radfahren kann. Ganz im Gegenteil, Roglic kann sehr gut.
So.
Nein, gar nicht, weil Roglic ein sehr guter Abfahrer eigentlich ist, aber er hat einfach Pech gehabt dort in der Kurve. Rein sportlicher Sicht, ich finde es jetzt so schon ganz in Ordnung, dass sie alle dieselbe Zeit haben, dass sie sollen sich sportlich auseinanderfahren und nicht durch sowas.
Also alle, in diesem Fall Evenepoel und Roglic zusammen, die ja eh einen Rückstand auch hatten auf die beiden da vorne.
Genau so ist es.
Wir reden über Roglic gleich noch, aber natürlich müssen wir über dieses fast schon epische Duell zwischen Vingegaard und Tadej Pogacar reden und hören mal den Sieger des Tages und ein Sieger, der vielleicht in vielerlei Hinsicht heute ganz große Punkte gesammelt hat. Jonas Vingegaard, sehr emotional im Ziel.
Yeah, it's of course very,
very emotional for me. Coming back from the crash. It means a lot, and all the things I went through in the last few months. Yeah, it makes you think of that, and yeah, I would never have been able to do this without my family. Yeah, they were there supporting me the whole time.
Holger, haben wir da heute jetzt gerade den Tagessieger gehört, aber nach den Eindrücken von heute auch den Toursieger dieses Jahr?
Also es ist zumindest eine 50-50-Situation mindestens. Wenn ich seine Performance betrachte auf dem vorletzten oder am vorletzten Anstieg, als er aus 35 Sekunden auf 4 Kilometern ein Pari-Pari gemacht hat mit Tadej Pogacar und mir vor Augen führe, dass die Tour de France ja diese Passagen über 10, 12 Kilometer noch mehrmals beinhaltet, habe ich das Gefühl, Vingegaard ist der bessere Kletterer für den Moment. Er hat einen Großteil seines Zeitrückstands, den er für den Moment hat, diese Minute 15, hat er bergrunter verloren. Abfahren ist wahrscheinlich ein bisschen problematisch nach dem Sturz für ihn. Aber darauf wird es nicht ankommen bei dieser Tour, höchstwahrscheinlich, würde ich sagen. Das kann er bergauf auch reparieren. Was gegen ihn ein bisschen spricht, ist die Mannschaft, die dann im Hochgebirge noch mehr gefragt wird. Da bleibt es weiterhin klares Plus für die Mannschaft von Tadej Pogacar. Deswegen hält sich so die Waage. Und dann ist die große Frage, was passiert mit der Form? Was passiert mit der Form mit einem wie Jonas Vingegaard, dem die Grundlagen fehlen aus dem Juni? Da haben wir voriges Jahr in ähnlicher Situation Tadej Pogacar in der dritten Woche erlebt, der einen Tag zumindest einen richtigen Einbruch hatte und beim Zeitfahren nicht auf Augenhöhe sein konnte. Und was passiert mit der Form von Tadej Pogacar mit dem Giro in den Beinen? Das haben wir ja so in der Art auch selten erlebt. Deswegen gefühlt 50-50. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und würde heute sagen, wer gewinnt, dann würde ich sagen, vielleicht auf Basis der Stärke der Mannschaft Pogacar.
Michael, wir haben das hier zusammen geguckt. Fabian, ich sehe schon mit großen Augen, dass du mich mit großen Augen anguckst, weil du noch was sagen wolltest. Aber ich wollte euch mal ganz kurz die Situation hier schildern. Wir sitzen ja hier auch in den Bergen heute, also ist Mittelgebirge, aber es ist schon steil links und rechts von uns in der technischen Zone. Und als die Attacke von Pogacar kam, gut 30 Kilometer vor dem Ziel, ging ja ein Raunen durch, ich will jetzt nicht sagen durchs Tal, das wäre übertrieben, aber es gucken halt alle und du hast draußen einen großen Aufschrei gehört. Und Michael, wir beide haben das zusammen gesehen. Und kurze Zeit später, als dann Vingegaard rankam, so langsam, hast du schon so offen die Vermutung geäußert, okay, Pogacar könnte heute der Verlierer des Tages sein, weil er ganz viel reinbringt, am Ende aber gar nicht viel rausholen wird.
Ja, also ich habe, also diese Taktik, die UAE heute gefahren ist, die haben unheimlich viel investiert und es war klar, dass Pogacar attackiert. Und er attackiert ja nicht einfach, weil er Lust hat zu attackieren, hat er auch immer, weiß ich. Aber er wollte natürlich Zeit nochmal gewinnen. Also, und das ist ihm nicht gelungen. Er ist zeitgleich und sogar noch den Sprint verloren. Also psychisch ist das für ihn eine richtige Niederlage. Das ist eine richtig schwere Niederlage. Das spielen sie jetzt alles runter bei UAE und sagen, wir haben immer damit gerechnet, dass Jonas Vingegaard in Form ist und dass Pogacar auf der Pressekonferenz gesagt, er ist in der besten Form seines Lebens. Woraufhin Vingegaard sagt, das glaube ich nicht, dass man das sein kann mit 6 Wochen Training, weil das ist es halt. Er hat 6 Wochen wirklich richtig trainieren können auf diese Tour de France. Also, unheimlich viel investiert, die Mannschaft hat unheimlich viel investiert. Sie hätten ja auch eine große Gruppe gehen lassen können und schön irgendwie das Rennen kontrollieren können und dann irgendwie am vorletzten Berg hätte er es mal probieren können. Aber so haben sie unheimlich viel investiert. Und sie wollten unbedingt, dass Pogacar heute richtig nochmal Zeit rausholt. Das ist ihnen nicht gelungen. Und das ist eine Niederlage.
Sieht Pogacar übrigens anders.
We can see that, it's now we can all say that it's a fair fight, that he's in top shape. He beat me really, really good on the line. I did a pretty good sprint after that kind of stage. So it was a really tough day, but I enjoyed it. And it was a really beautiful day out there. And he was really strong today. And good day for him and good day for me also.
Guter Tag für Vingegaard und guter Tag für Pogacar. Nimmst du ihm das ab, Fabian?
Es wäre noch besser gewesen, wenn er gewonnen hätte. Aber natürlich hat er Roglic und Remco Evenepoel auch ein bisschen Zeit abgenommen. Also das ist ja nicht nur verloren, sondern denen hat er Zeit abgenommen. Das sind auch Konkurrenten von ihm. Aber natürlich hätte er Vingegaard gerne mehr abgenommen. Gar keine Frage. Sonst attackierst du 30 Kilometer vor Ziel nicht. Beim Giro haben wir es gesehen, da hat es immer funktioniert. Da ist er losgefahren und dann ist der Abstand immer größer geworden. Hier ist er einmal bis auf 20 Sekunden angestiegen und dann hat er wieder verloren. Ich glaube nicht, dass er damit super zufrieden ist. Ich habe am zweiten Tag, als San Luca hochging und als Pogacar attackiert hat und Vingegaard hinterhergegangen ist, habe ich schon gesagt, das wird ganz schön eng für Pogacar. Wenn er an so einem Berg mit so einem Antritt ihn nicht abhängen kann, dann ist Vingegaard in einer extrem guten Verfassung. Wir haben das heute gesehen, er hat den Antritt nicht mitgemacht. Er hat gar nicht probiert. Er hatte erst gesagt, Pogacar, in einem Interview hat er gesagt, Pogacar hätte wahnsinnig stark attackiert und den hätte er nicht mitgehen können. Er hat es gar nicht probiert. Er hat sich in dem Moment links einfach zu Roglic umgeguckt und hat gesagt, fahr du doch erstmal, und ist gar nicht hinterhergegangen. Und dann hat er es alleine wieder zugefahren. Also er ist super, super stark und ich glaube, er kommt weiter in eine bessere Form. Er hat jetzt wieder, es sind jetzt wieder zwei ruhigere Tage, er hatte jetzt schon zwei Ruhetage. Für mich ist er ab jetzt der absolute Favorit.
Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Holger sagte eben 50-50. Einmal für euch zur Einordnung, also Pogacar hat 1:06 Vorsprung auf Evenepoel, 1:14 auf Vingegaard und 2:15 auf Roglic. Du sagst ganz klar, Vingegaard jetzt der große Favorit.
Auf den Gesamtsieg. Aber Roglic hat mir heute auch wirklich sehr gut gefallen. Er hat einen guten Tritt gehabt am Berg. Das Terrain liegt ihm auch. Das war heute so ein bisschen wie im Baskenland, also von den Anstiegen her, von der Steilheit her. Natürlich, der Sturz war nicht gut, aber wenn er sich so weiterentwickeln kann, in der letzten Woche vielleicht noch ein bisschen besser werden kann, dann ist er auch stärker in den Bergen als Remco Evenepoel und dann ist das Podium für ihn auf jeden Fall noch drin.
Fabian sagt Vingegaard, Holger sagt 50-50. Was sagst du, Michael?
Ich bin auch eher bei Fabian, obwohl ich Holger so ungern widerspreche. Aber
ich habe mich ja auch eher für Pogacar, ne? Also das Imperium schlägt noch zurück.
Wir müssen uns nicht einig sein.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja der Sinn dieses Podcasts, oder?
Wir kennen ja Tadej Pogacar. Tadej Pogacar will immer attackieren, der fährt immer offensiv. Das ist schon so. Aber er macht das ja jetzt wirklich in der ganzen ersten Woche. Bei jeder Gelegenheit hat er das versucht. Er hat es heute wieder versucht und er wird den Dänen nicht los. Und ich glaube, er hat totalen Schiss davor, dass es im Hochgebirge eben genau umgekehrt sein wird. Deswegen hat er versucht, diesen Vorsprung auszubauen. Er hat ja die 1:14, die muss Vingegaard ihm ja auch erstmal abnehmen. Das ist schon klar. Aber ich glaube, Pogacar und auch UAE, so stark das Team ist, da hat Holger recht, das ist der große Pluspunkt, den sie haben. Aber ich glaube, die haben echt Schiss davor, dass der Däne ihnen im Hochgebirge 2-3 Minuten dann doch wegnimmt.
Er wird den Dänen nicht los. Schöner Titel eigentlich.
Er wirkte auch tatsächlich, es gibt ja immer die Situation, wenn man auf der offenen Bühne ist, auch wenn man spürt, dass eine Kamera auf einen gerichtet ist, wobei man in diesem Zielareal, wenn man das gelbe Trikot hat, eigentlich im Hinterkopf haben muss, dass immer irgendwo eine Kamera lauert. Aber als er dann tatsächlich mal ins Nachdenken kam, wirkte er sehr frustriert auf mich, auf diesen Eindruck, als er auf der Rolle saß. Mhm. Dann, wenn die Kameras und das große Licht, dann wirkt er sehr gelassen. Er hatte jetzt auch das Bergtrikot gekriegt, er war heute kämpferischer Fahrer, hat 50% der Siegerehrung bestritten. Was mir nicht gefällt, das hat was mit Respekt zu tun, dass er dabei ganze Mahlzeiten einnimmt, also mit wirklich vollem Mund, während ihm die im Prinzip indirekt seine Geldgeber sind, da gratulieren. Das macht man nicht. Das hat noch nicht mal Peter Sagan geschafft. Er ist ein sehr sympathischer, netter Mensch. Ich weiß nicht, was er damit sagen will, nach dem Motto, ich bin so relaxed, ich bin so gelassen, jetzt so gelbes Trikot nehme ich so mit, weil ich ja sowieso alles im Griff habe. Wirkt ein bisschen auf mich so, mag nicht so sein, weil er vielleicht das alles auch genau timet und weiß, dass er jetzt eine Mahlzeit braucht und nicht das gelbe Trikot. Kann dann auch keine Minute warten. Aber es gibt diese zwei Gesichter und ich gebe Michael völlig recht. Ich glaube, die haben was zu knabbern.
Vielleicht war es auch ein Symbolbild, er hatte die Schnauze voll.
Ja, er hatte schon die letzten Tage ein paar Mal gemacht, das ist mir auch mal einmal aufgefallen. Also da konnte er gar nicht grinsen, weil der Mund komplett voll war. Also er hat schon ein paar Mal so gemacht. Ich finde es jetzt auch, er kann ruhig 20 Sekunden warten mit der nächsten Mahlzeit. Aber das ist das eine, was ich wieder gut fand. Er ist über den Zielstrich gefahren. Als erstes hat er Jonas Vingegaard eingeschlagen, hat ihm gratuliert. Das zeigt die Größe von ihm, den Respekt der Konkurrenten oder seinen Kontrahenten gegenüber. Was mir aufgefallen ist bei Vingegaard, er hat nicht mit einem Satz die Mannschaft erwähnt. Er hat immer nur seiner Familie gedankt und dass sie wichtig ist für ihn und dass sie ihm geholfen hat, und er hat nicht mit einem Satz die Mannschaft erwähnt, was für so einen großen Sieger, also für so einen großen Leader, ich meine, er hat schon zweimal die Tour de France gewonnen, das muss ihm eigentlich über die Lippen gehen, weil die haben ihm schon ganz gut geholfen heute. Natürlich im letzten Finale nicht, aber das muss er auch sehen, das Team ist ein bisschen geschwächt. Allein Sepp Kuss ist nicht dabei, weil er krankheitsbedingt nicht dabei ist.
Wout van Aert ist gestürzt.
Tempoarbeit. Genau, ist da in dieser Brücke, da wollte er auf den Bordstein springen, als ihm die Straße ausging. Das hatte dann auch nicht gereicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man so eine Etappe gewinnt, muss man meines Erachtens auch seiner Mannschaft
mit Abstand danken. Also ich glaube, in diesem ersten Interview, der war völlig fertig mit den Nerven.
Das stimmt schon, ja.
Hat er in der PK aber auch nicht gemacht.
Okay, eben, das macht er. Also seine Familie ist ihm sehr wichtig. Das haben wir auch mitgekriegt.
Hat doch direkt telefoniert,
natürlich. Eben, also das nächste, dass er nicht während des Interviews schon telefoniert hat, er hatte das Handy nämlich die ganze Zeit schon in der Hand.
Ja. Aber er hat das Interview ja auch auf der Rolle gegeben, ne? Also auch das ist ja eigentlich im Protokoll so nicht vorgesehen, ne? Das Siegerinterview auf dem Rad zu geben.
Nee, aber da sieht man, wie eng alles ist und wie professionell alles wird. Sie wollen jede Sekunde nach dem Rennen nutzen, um sich schon auf die nächste Etappe vorzubereiten.
Aber interpretieren wir jetzt da zu viel hinein, dass er seiner Mannschaft nicht gedankt
hat? Nein, es ist mir nur einfach aufgefallen, das hat er in der Vergangenheit auch nicht so oft gemacht, aber das muss er vielleicht ein bisschen lernen noch, oder das muss man ihm sagen, weil ich glaube, das ist einfach für das Team, das kommt schon an oder auch nicht an.
Primoz Roglic, lass uns doch kurz über ihn reden, beziehungsweise hören, was Rolf Aldag sagt, Sportdirektor beim Team Red Bull Bora-Hansgrohe. Bernd Arnold hat am Teambus mit ihm gesprochen.
Rolf, Sie waren bei Primoz. Was für Erkenntnisse haben Sie bekommen? Was konnte er erzählen?
War ein brutal harter Tag. Ich glaube, das sieht man sogar von außen. Da muss man nicht selber auf dem Rad für leiden. Ist halt weggerutscht, ist halt auf die linke Seite gefallen. Aber sagt, es ist alles okay. Also jetzt haben wir zwei flache Etappen. Ist jetzt mal keine verletzte Schulter involviert. Und das ist erstmal ein bisschen eine Lösung für uns.
Wie nah waren Sie dran am Auto? Wie lange konnten Sie Primoz folgen?
Ja, wir waren natürlich immer weit weg und dann wieder näher dran, wenn man die Gruppen überholen kann. Und ist halt brutal schwierig, weil natürlich hier in der Region siehst du nichts im Fernsehen oder kriegst keine Informationen außer Radiotour. Und dann ist halt so ganz viel, was man so glaubt, was ist gerade passiert. Allerdings waren relativ schnell, oder wir waren hinter ihm, als er gestürzt ist. Lag ja irgendwie noch ein Motorrad mit dabei, was auch noch da gestürzt ist. Und ist dann wieder drauf und weiter. Das ist erstmal ein gutes Zeichen.
Es gab ja einen weiteren Zweikampf, eben zwar mit Vanepool. Zwischenzeitlich schien der sogar ein bisschen distanziert. Was für Hoffnung hatten Sie dann mit der Attacke von Primoz verbunden?
Ja, Remco ist natürlich ein brutal guter Zeitfahrer, nämlich Weltmeister. Und der kann sich halt sehr, sehr gut einteilen. Und deshalb ist er jetzt nochmal zurückgekommen. Wir wissen aber auch, jetzt kommen natürlich noch die Pyrenäen und dann nochmal die Alpen. Da kommen noch viel längere Berge. Und insofern sind wir ganz optimistisch. Vingegaard und Pogacar waren natürlich herausragend heute.
Was wissen Sie jetzt über die Form von Ihrem Starfahrer? Jetzt lassen wir mal den Sturz weg. Sie haben ja gesagt, er wird wahrscheinlich weiterfahren können in der Form, wie er jetzt heute auch gefahren ist?
Nee, hoffentlich besser. Es ist aufsteigend gewesen und bisher, und das hoffen wir, können wir jetzt so auch beibehalten, dass es weiter aufsteigend bleibt. Wenn wir jetzt zurück uns erinnern an San Luca, hat er noch Mühe gehabt mitzukommen, von der Positionierung her und hat ein paar Sekunden verloren. Jetzt war dann gefühlt der drittstärkste Mann im Feld und vielleicht kann man das ja noch verbessern über die Zeit, die da noch kommt.
Dankeschön.
Gerne. Okay.
Ja.
An Verbessern glaube ich nicht, aber er war auf dem Galibier im Klettern Achte gefühlt, von denen, die darüber gefahren sind. Heute war er Dritte. Mhm. Also Podium machbar.
Podium machbar, mehr aber wahrscheinlich auch nicht. Und seine Mannschaft wirkt auch nicht so stark. Also Vlasov ist natürlich eine unglückliche Fügung, der musste jetzt verletzt aufgeben, aber auch Jai Hindley heute relativ früh raus da vorne. Das macht dieses ganze Unternehmen macht irgendwie so keinen stimmigen Eindruck.
Sobrero war auch eigentlich gar nicht zu sehen. Jai Hindley war eine Zeit noch dabei, aber nie vor ihm. Also er ist immer hinter ihm gefahren, hat es immer irgendwie probiert. Dann ist er natürlich auch gefühlt schon ganz früh alleine. Und ich weiß nicht, ob er nicht in Topform ist oder ob es nicht sowieso nicht reicht, aber Jai Hindley sollte schon noch irgendwie dabei sein, wenn noch drei Fahrer von UAE dabei sind.
Elf Etappen. 10 verschiedene Etappensieger haben wir auch selten. Und morgen dann Pascal Ackermann, oder?
Ja, ja nehme ich ab.
Ist schon beschlossen. Okay.
Okay. Alles klar, bis morgen. Tschüss. Ciao. Nee, Holger, sag uns ganz kurz, du bist ja bestens vorbereitet auf die Etappe morgen. Auf was dürfen wir uns freuen oder vielleicht auch nicht?
Im Radsportsprech heißt das Überführungsetappe. Es geht aus dem Zentralmassiv raus, Aurillac der Start und dann erstmal noch ein paar Hügel als Rampen für mögliche Ausreißer. Ich hoffe auf mögliche Ausreißer, das hatten wir jetzt eher selten an den Etappen, die am Ende in dem Sprint gewidmet sind. Es wird dann immer flacher. Und diese Anzahl der verschiedenen Sieger führen auch dazu, dass natürlich ganz viele Mannschaften, wie ich es oft schon gesagt habe, Interesse daran haben. Und wenn nicht eine ganz große Gruppe weggeht, woran ich auch wieder nicht glaube, mündet das Ganze vielleicht auch wieder in einem Sprint. Das ist eine ziemlich lange Etappe mit über 200 Kilometern. Und Villeneuve-Saulot, die Anfahrt soll ein bisschen schwierig sein, dann aber der letzte Kilometer geradeaus und sehr geeignet für den Sprint. Was mir dann auch mal immer so fehlt, dass vielleicht mal einer probiert, mal 4 Kilometer vor dem Ziel, Philipp Ogana ist leider nicht da, dass ein bisschen Abwechslung in diese gesamte Etappe kommt, aber sonst gehe ich davon aus, dass sie sprinten.
Ihr hört hier Autos da draußen, wir sind in Aufbruchstimmung hier in der technischen Zone. Manche Ü-Wagen haben ihren Platz schon verlassen. Wir sind in den Bergen, also ich weiß, am Wochenende Pyrenäen wird alles noch viel schlimmer für uns logistisch, aber auch hier sind wir umgeben von Bergen und wir müssen irgendwie wieder raus, deswegen machen wir jetzt Schluss und hoffen, dass wir nicht zu viel im Stau stehen. Mal gucken, wie es läuft. Ich danke euch für die Runde und wir sprechen uns morgen nach der 12. Etappe wieder. Schönen Abend euch, liebe Grüße nach Deutschland.
Tschüss. Adios.
Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.